Herzlich willkommen bei der Sendung Ahora di Criolla. Immer am Sonntag von 10 bis 11 Uhr und am Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. In dieser 9. Ausgabe der Sendung Ahora di Criolla geht es um die Unterstützung der einheimischen Bevölkerung auf den Kapverden durch die in Übersee lebenden Immigranten. Den musikalischen Auftakt macht a grande dama Cesaria Evora.
Titi sin compos el granami El rodia na beira de muito cavardiã Moda barboleta ele senta na mim E ele o chame, ele o chafê Punta a vata guardar Ele o cham pronto aí Só todinha vida um tabata esperou Já vou chegar dali, vou catabai Deus mandou saber o que ele fazer Me já me receber de para saber Para partir vou conhar por Graças já vou mundo inteiro Já consagrando Fama de minha terra Tá fazer graça já vou Mensagem de nós poeta Tá levando peço mundo fora Canta a saudade para aquele que vem Canta regresso para aquele que vem Só para mim, só para minha terra Só para tudo quem está ouvindo Só para mim, só para minha terra Só para tudo quem está ouvindo Só para mim, só para minha terra Só para tudo quem está ouvindo Só para mim, só para minha terra Só para tudo quem está ouvindo E se encontro, pois ele chega na mim Ele rodeia na beira do mundo cavardeã Moda barboleta, ele senta na mim E ele o chame, ele o chafê Contava-te a guardar Ele o chame pronto aí Só todinha vida, um tava-te a esperar Já vou chegar dali, vou cantar bem Deus mandou saber o que ele fazer Me já me receber de para saber Vamos a partir por minha amor Graças já vou o mundo inteiro Já consagrar Fama de minha terra Tá fazer graça já vou Mensagem de nós poeta Tá levando esse mundo fora Canta a saudade para quem que vem Canta a regresso para quem que vem Só para mim, só para minha terra Só para tudo quem está ouvindo Só para mim, só para minha terra Só para tudo quem está ouvindo Só para mim, só para minha terra Só para tudo quem está ouvindo Só para mim, só para minha terra Só para tudo quem está ouvindo Só para mim, só para minha terra Só para tudo quem está ouvindo
Cise, wie Cesaria Evora auch genannt wurde, verbrachte ihre Kindheit in großer Armut, lebte bei ihrer Großmutter und zeitweilig auch in einem Waisenhaus. In ihrer frühen Jugend sang sie in den Bars und Kneipen von Mindelo und ihr Leben war geprägt von Depression und Alkoholismus. Sie hatte drei Kinder von verschiedenen Männern, die sie nur mit großer Not versorgen konnte. In den 70er Jahren zog sie sich dann ganz aus dem Musikgeschäft zurück. Erst 1985 mit 43 Jahren betrat sie in Portugal wieder die Bühne, machte Plattenaufnahmen und begann ihre rasante Weltkarriere.
Yawo e na myanoku sena kizumi yawo e na myanoku no menyi ya dumi no aboe se dumi kodie do na e done sena kizumi yawo e na myanoku
Theophile Dorego aus dem Benin. Irgendetwas ist besonders mit diesem Land, das eine bewegte Vergangenheit hat und auf das Königreich Dahomey zurückgeht. Es ist klein, eines der ärmsten Länder der Welt und hat trotzdem eine beträchtliche Zahl von international angesehenen Künstlern und besonders Musikern hervorgebracht. Zum Beispiel das Orchestre Polirritmo de Cotonou.
Mejo me viwe nyinyi Matafunye ho Mejo me viwe nyinyi Eta huwa nuwe mbo anon tafumi he
This is within the Afro 20 of the Jajajaja, within the capers of the Bumper. Come on, 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 come on.
The Apagia Show Band. Jetzt kommen wir aber zum ersten Teil der Geschichte dieser Sendung. Mikrovision KTV 5. Jedes Jahr brachten Luisas Kinder ein Fass von Brockton in den USA nach São Felipe auf Fogo auf den Weg. Es war die kostengünstigste Möglichkeit, ihre Mutter mit Dingen des täglichen Bedarfs zu versorgen. Bekleidung und Hausgeräte befanden sich genauso darin wie haltbare Nahrungsmittel und jede Menge Süßigkeiten. Entsprechend sehnsüchtig wurde das Schiff aus den Staaten im Hafen Valle dos Cavaleiros erwartet. In diesem Jahr, 1989, war die Vorfreude besonders groß. Sohn Jaime hatte seine Mutter im Laden von Ramiro angerufen und unter anderem mitgeteilt, dass sich ganz unten im Fass ein Fernsehgerät befinden würde. Ganz unten, verborgen unter Cornflakes und Reis, Gardinen, Bettwäsche und diversen Blusen. Dort waren die Chancen am größten, dass es vom Zoll nicht entdeckt werden würde. Und tatsächlich wartete es schon am nächsten Tag zusammen mit hunderten anderer Fässer in der Auslieferungshalle auf die Abholung. Luisa hatte Nelito gebeten, mal nachzuschauen, ob ihr Fass schon freigegeben wurde. Sie hatte ihm etwas Geld mitgegeben. Damit sollte er die Hafengebühren bezahlen und das Fass dann nach Monte Alesso bringen. Nelito hatte einen klapprigen Toyota Hilux, war jeden Tag auf verschiedenen Routen zwischen Inyuku im Norden und Pating im Süden unterwegs und erledigte in dieser Region die Fracht- und Personenbeförderung. Das Fass war nicht zu übersehen. Luisas Kinder hatten in riesigen Buchstaben Luisa, Monte Alesso, Ilha do Fogo draufgeschrieben. Am Nachmittag traf Nelito in Monte Alesso ein. Dass Luisa ein Fass erwartete, hatte sich herumgesprochen und bei Nelitos Ankunft warteten die Nachbarn schon vor Luisas Haus und halfen beim Abladen. Auch alle Kinder aus der Umgebung waren versammelt und das waren nicht wenige. Die Verwandten in den Staaten kannten sich alle untereinander und viele der Nachbarn machten sich deshalb Hoffnung, dass vielleicht auch für sie etwas in dem Fass sein würde. Das Öffnen des Fasses war allerdings gar nicht so einfach, weil der Verschluss durch ein kleines Vorhängeschloss gesichert war, zu dem es keinen Schlüssel gab. Aber Nelito, der das Ganze neugierig beobachtete, hatte unter seinem Fahrersitz ein geeignetes Werkzeug, um dieses Hindernis zu beseitigen. Ganz oben lag ein Brief, liebe Luisa. Sie betrachtete ihn und gab ihn dann an ihre Enkelin Valdira weiter. Das machen wir heute Abend. Luisa konnte weder lesen noch schreiben, aber ihre Enkelin ging schon in die dritte Klasse und würde ihr den Brief später vorlesen. Als erstes kam Vorhangstoff zum Vorschein, aus dem sich sicher auch schicke Kleider nähen lassen würden. Dann ein Zauberstab, ein Küchengerät, das laut Hersteller das Kochen revolutionieren würde. Einziger Nachteil, er lief nur mit Elektrizität und die war, genauso wie fließend Wasser, noch nicht in der Region angekommen, in der Luisas Haus stand. Die Revolution würde also noch etwas auf sich warten lassen. Aber es war ein amerikanisches Markenprodukt und ließ sich sicher auf dem Markt in São Felipe gut verkaufen. Dann folgten Handtücher und Bettwäsche und jede Menge Kleider, Hosen, Blusen und Turnschuhe. Und einiges löste bei Luisa und ihren Nachbarn echtes Entzücken aus. Dass viele Kleidungsstücke aber gar nicht selbst getragen, sondern ebenfalls auf dem Markt in São Felipe für kleines Geld verkauft werden würden, musste man den Verwandten in den USA ja nicht unbedingt auf die Nase binden. Die Turnschuhe wurden aber wirklich dringend gebraucht. Die weit verzweigten Wege zwischen den einzelnen Häusern waren mit Geröll übersät und das Gehen mit den chinesischen Flipflops war wirklich mühselig. Außerdem förderte Luisa Puppen, Stofftiere, mehrere Ferraris der Marke Matchbox und noch viel mehr Spielzeug zutage. An den meisten Stücken klebten kleine Zettel, die erklärten, für welches Kind es bestimmt war. Luisa gab die Sachen an Nita weiter, die las die Namen vor und jedes Mal war das Gejohle groß. Und ganz unten, eingewickelt in eine Wolldecke, lag er dann, der Mikrovision KTV 5 von 1985. Ein schwarz-weiß Mini-Fernseher, bei dem die 5 ein Indikator für die Bildschirmdiagonale war. 5 Zoll. Das Besondere an diesem Gerät war, dass es unabhängig vom Stromnetz betrieben werden konnte und seine Energie aus Batterien bezog, 9 Monozellen, die ebenfalls in einem Extrakarton beigefügt waren.
Bata mango bane pia Bobe ba bata ne Aye ba bata kata
Thank you.
eine der unzähligen Versionen von Pata Pata, die hier von Manu Dibango in eine geschmeidige Tanzclubform gebracht wurde. Und jetzt geht es weiter mit der Geschichte der heutigen Sendung Mikrovision KTV 5. Nelito, der in technischer Hinsicht als am versiertesten galt, gelang es, die Klappe des Batteriefachs zu öffnen und die Batterien in die drei dafür vorgesehenen Röhren einzulegen. Ein paar Augenblicke nach dem Einschalten erhellte sich der Bildschirm auch, zu sehen war aber nur ein undefinierbares Gegriesel. Auch das Verstellen der Empfangsfrequenz mit dem seitlichen Drehknopf und der Wechsel von UHF zu VHF brachte kein brauchbares Resultat. Ramiro, der einen kleinen Laden unterhalb an der Ringstraße betrieb und sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen wollte, hatte sich das Ganze aus der zweiten Reihe angeschaut. Er meinte, dass es wahrscheinlich auch noch zu früh sei. Im Radio habe er mal gehört, dass das Fernsehprogramm erst ab 6 Uhr abends ausgestrahlt würde. Die Sonne hatte die Nachbarinsel Brava aber noch nicht erreicht, also konnte es auch noch nicht 6 Uhr sein. Tatsächlich begann das Fernsehprogramm von TNCV im Jahr 1989 täglich um 18 Uhr mit dem Kinderprogramm. Um ca. 19 Uhr dann die erste brasilianische Telenovela, gegen 20 Uhr das Telejournal mit Nachrichten gesprochen von Margarida Moreira und ab 20.45 Uhr die zweite Telenovela. Um 22 Uhr war Schluss. Es sei denn, der Sender spendierte noch einen alten Spielfilm als Zugabe. Als der Sonnenstand erkennen ließ, dass es jetzt wohl 18 Uhr war, begann Nelito erneut, die Frequenzskala des Mikrovision KTV 5 zu durchsuchen und nach einigen Minuten flackerte ein sich hektisch bewegender Mickey Mouse über den Bildschirm. Ein Anblick, der von frenetischem Jubel begleitet wurde. Und dann kam der Moment, dem alle entgegenfieberten. Eine der 196 Folgen der brasilianischen Telenovela Tieta, von der alle schon gehört, die aber noch niemand gesehen hatte. Der Mikrovision KTV 5 stand auf einem wackeligen Holztisch, den Luisa nach draußen geräumt hatte, und um ihn herum drängten sich die Nachbarn und auch Leute, die von so weit hergekommen waren, dass man sie eigentlich gar nicht mehr als Nachbarn bezeichnen konnte. Und natürlich auch alle Kinder, obwohl man ihnen deutlich gesagt hatte, dass diese Sendung nicht für ihre Augen bestimmt war. Aber die Kinder zu verscheuchen würde bedeuten, dass man möglicherweise entscheidende Szenen verpasste, und da musste die Pädagogik zurückstehen. Das Sehen der brasilianischen Telenovelas war zu dieser Zeit und auch noch viele Jahre danach eine geradezu kultische Handlung. Während der Telenovela kam das öffentliche und private Leben fast komplett zum Erliegen. Ladengeschäfte wurden geschlossen und die Rezeptionen von Hotels und Pensionen waren vorübergehend unbesetzt, sodass Gäste notgedrungen mit dem Check-in oder Check-out warten mussten. Vor den Fenstern von Räumen, in denen einer der wenigen Fernseher lief, bildeten sich große Menschentrauben und die Orte waren ansonsten wie ausgestorben. So etwas haben noch nicht mal die Krimiserien von Francis Durbridge im Deutschland der 1960er Jahre geschafft. Die Telenovelas vermittelten ein konkretes, aber auch unrealistisches Bild vom Leben im Ausland und von dem Luxus, der dort erreichbar wäre, wenn man nur hart genug arbeitete. Alternative Informationsquellen gab es kaum und die spärlichen Berichte von bereits im Ausland lebenden Landsleuten waren eher beschönigend. Wer würde auch schon gerne zugeben, dass das neue Leben in der Fremde enttäuschend und die Emigration ein Fehler war? Aber die Lebensbedingungen in der Heimat waren oft wirklich armselig und mit vielen etwas vagen Hoffnungen im Kopf trafen eine große Zahl junger Männer die Entscheidung, ihre Familien zumindest vorübergehend zu verlassen und ihr Glück in Übersee zu suchen. Und wenn die Anpassung an die neuen Lebensbedingungen erfolgreich war, dann leisteten die monatlichen Überweisungen der Immigranten an ihre Familien auf den Inseln tatsächlich einen ganz wesentlichen Beitrag zu deren Wohlergehen und dem Bruttosozialprodukt der Kapverden. Neben dem täglichen Ritual der Telenovelas gab es im Jahr 1990 zwei weitere herausragende Ereignisse, die der Hütte von Luisa und dem Mikrovision KTV5 einen großen Andrang bescherten. Die Fußball-Weltmeisterschaft und der Besuch des Papstes João Paulo II. Auf den Kapverden. Am 25. Januar 1990 kam Papst João Paulo II. Für zwei Tage auf die Kapverden und zelebrierte unter anderem eine Messe in Quebra-Canela in der Hauptstadt Praia. In seiner Ansprache ermunterte er das junge, erst seit 15 Jahren von Portugal unabhängige Land, die neu gewonnene Freiheit zu nutzen und auf dem Weg der Demokratie weiterzugehen. Und tatsächlich wurde noch im gleichen Jahr durch eine Verfassungsänderung das Mehrparteiensystem installiert und ein Jahr später wurden freie und demokratische Wahlen durchgeführt. Und alle hielten den Atem an, als Andi Brehme am 8. Juli in Rom per Strafstoß das einzige Tor im Endspiel gegen Argentinien schoss und Deutschland Fußball-Weltmeister wurde. Alle diese aufregenden Ereignisse verfolgten Luisa und ihre Nachbarn auf dem Mikrovision KTV5, solange es die Batterien hergaben, Ramiro rechtzeitig für Nachschub sorgte und der Empfang nicht durch die ziemlich häufigen Senderausfälle unterbrochen wurde.
We'll be right back.
Apagia Showband mit Ebo Taylor. Und jetzt zwei Stücke von Ismael Lo. Das erste mit Suat Massi und das zweite mit Quincy Jones.
Thank you.
Ismael Lo. Jetzt Dabi Balde aus dem Senegal und dann ein Stück von Cheb Kader. Cheb Kader ist das Kind marokkanischer Eltern, mit denen er in der Diaspora in Algerien lebte und im Alter von 9 Jahren nach Frankreich auswanderte. Schon früh spielte er den algerischen Rai gemeinsam mit seinem Vater, machte zunächst aber eine Ausbildung als Automechaniker. Danach verschrieb er sich ganz der Musik und gab dem Rai eine ganz eigene Note, indem er Funk- und Reggae-Elemente integrierte.
Thank you. راكب علي يزور وديني بالشمار وانا يا حلايا ومحلك يا قلبي
Letztes in dieser Sendung Marisa. Geboren in Mosambik, aber schon früh nach Lissabon emigriert, lebte sie dort im historischen Armenviertel, der Alfama. Sie trat in die Fußstapfen der 1999 gestorbenen Fado-Ikone Amalia Rodriguez und machte wegen ihrer ausdrucksstarken Stimme eine internationale Karriere. 2002 sang sie zum Beispiel die portugiesische Nationalhymne bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südkorea.
anoitece como um voeiro sem velas. A alfama toda parece uma casa sem janelas, aonde o povo arrefece é numa água furtada, num espaço roubado à mágoa, que a alfama fica fechada em quatro paredes de água. Quatro paredes de pranto, quatro muros de ansiedade, que à noite fazem o canto que se acende na cidade, fechada em seu desencanto. Alfama cheira a saudade, alfama não cheira a fado, cheira a povo, a solidão, cheira a silêncio magoado, sabe a tristeza, a tristeza com pão. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção.
Das war die 9. Ausgabe der Sendung Aora di Criolla. Weiter geht es mit Musik im Programm von Radio Criolla. Viel Spaß dabei!